Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gemmiker und ich begrüße heute die Expertin für das Entgiftungsprotokoll nach Andrew Cutler, Paola Giwetzki. Hallo Paola.
Hi Uncas.
Schön, dass du hier bist und wir wollen uns über ein sehr spezielles Entgiftungsprotokoll unterhalten, das eben halt von diesem Andrew Cutler erfunden wurde. Und unterscheidet sich von dem ein oder anderen Entgiftungsprotokoll. Und was es genau ist und was die Vor- und auch Nachteile von diesem Protokoll sind, das wollen wir in diesem Gespräch erarbeiten. Bevor wir starten, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen porträtieren.
Ja, ich bin Paola Giwetzki. Ich biete Gesundheitsberatung an und speziell auf chronische Erkrankungen. Also alles praktisch, das mit Entzündung zu tun hat. Also das können Autoimmunkrankheiten sein, wie zum Beispiel Hashimoto's oder Arthritis oder Psoriasis, Neurodermitis, solche Dinge, aber auch Verdauungserkrankungen wie Reizdarmsyndrom, Crohn's oder Colitis, aber auch chronische Müdigkeiten, chronisches Erschöpfungssyndrom, chronische Müdigkeit, also praktisch alles, was mit Entzündungen zu tun hat.
Ja, okay. Spannend, denn Entzündung ist ja an der Basis von so ziemlich jeder chronischen Krankheit und das hat unter anderem auch mit Schwermetallen zu tun, natürlich nicht exklusiv, aber das sind alles Dinge, die ineinander verzahnt sind sozusagen. Was ist denn, vielleicht mal in Kürze so eine Kurzbeschreibung, was ist denn das Cutler-Protokoll eigentlich?
Ja, das Cutler-Protokoll ist ein Protokoll zur Schwermetallentgiftung und das ist einzigartig, das unterscheidet sich ziemlich drastisch, sage ich mal, von anderen Schwermetall-Ausleitungsprotokollen. Das kann ziemlich lange dauern, 1 bis 5 Jahre. Und das benutzt Ausleitungsmittel, das, so gut ich weiß, kein anderes Protokoll benutzt.
Okay. Wie bist du denn zu diesem Protokoll überhaupt gekommen? Setzt du das selber ein? Hast du das eingesetzt? Wie war so dein Weg dahin und warum?
Ja, das habe ich selber eingesetzt. Also wie ich dazu gekommen bin, ich hatte selber gesundheitliche Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte. Und ich versuchte da verschiedene Mittel und Wege und ich suchte einfach nach Antworten auf meine Probleme und natürlich auch auf Lösungen, wie ich diese Probleme in den Griff bekommen könnte. Und so durch Kommunizieren mit anderen Leidenden im Internet und Recherchieren und Sammeln von Informationen bin ich dann mehr oder weniger zufällig auf das Cutler-Protokoll gekommen.
Okay, und du hast das dann selber für dich eingesetzt?
Ich habe es auch selber für mich eingesetzt, ja, ungefähr 5 Jahre lang. Also 5 Jahre lang habe ich mehr oder weniger religiös mich daran gehalten und bin dran geblieben.
Okay, das ist schon mal spannend, denn wir haben ja ein hochspezifisches Protokoll und du hast das 5 Jahre lang gut gemacht. Da kann man schon mal den Leuten den Zahn ziehen, die denken, mit einer 7-Tage-Detox-Kur aus dem Drogeriemarkt komme ich klar und das reicht. Oder ich faste mal irgendwie für 2 Tage oder sowas. Was hältst du von solchen Sachen?
Genau, also das ist unwahrscheinlich, dass solche Dinge irgendwas bringen. Ja, also nicht nur diese Kuren oder nicht nur diese Pillchen und Tinkturen, Chlorella-Tabletten oder Koriander-Tabletten. Also das ist unwahrscheinlich, dass die irgendwas da ausleiten, irgendwelche Schwermetalle runterbringen können. Aber auch Chelatkuren, die etwas länger dauern können, die von Ärzten angeboten werden. Ja, also intravenöse, sagen wir mal, DMSA, DMPS oder EDTA-Gaben. Und die können schon etwas länger dauern. Da werden ja Leuten solche Serien von diesen intravenösen Dingen verkauft. Da wird gesagt, dass die jede Woche mindestens eine oder zwei von diesen Infusionen bekommen müssen. Und das kann 1, 2 oder mehrere Monate dauern. Das ist auch unwahrscheinlich, dass da irgendwas ausgeleitet wird. Eventuell kann es da sogar zu großen Schäden kommen.
Ja, gut, das, was ausgeleitet wird, das kann man ja insofern messen, als wenn man hinter den Urin beispielsweise misst, dann hat man ja schon erhöhte Werte. Also ich habe einmal so eine Provokation gemacht mit Test, nur nachher haben wir getestet und da hatte ich dann halt 24 mal mehr Quecksilber als der Höchstwert, Aluminium 33, glaube ich, und Arsenblei und Cadmium 5-mal. Ne? Also da ist dann schon was da. Also das ist ja dann schon rausgekommen. Und viele andere Kollegen arbeiten ja auch damit erfolgreich und fokussieren sich nicht ausschließlich, aber fokussieren sich, was die Entgiftung angeht, schon eben auf diese Protokolle. Aber ich sehe, du hast da in einigen, was einige Sachen angeht, eine andere Meinung und das finde ich gut. Vielfalt darf in meiner Welt auf jeden Fall sein. Und ja, da gehen wir ja gerade den Weg, dass Vielfalt sozusagen immer schwieriger wird. Und deswegen möchte ich dich gerne auch zu Wort kommen lassen, was diese Sachen angeht, auch was die Kritik an diesen anderen Methoden angeht. Hast du denn selber auch andere Methoden vor dem Cutler-Protokoll eingesetzt?
Nein, habe ich nicht, nein. Also was speziell für die Ausleitung von Schwermetallen, nein. Das ist das Einzige, was ich jemals benutzt habe.
Okay. Ja, ich würde gerne später vielleicht, dass wir uns darüber unterhalten, so was ist dein was denkst du von Chlorella, was denkst du von Chelat? Ich würde es aber erstmal gerne auf das Cutler-Protokoll selber zu sprechen kommen. Was ist denn der Unterschied? Oder beschreib einfach mal das Protokoll, wie sieht das aus? Denn das nutzt ja auch Substanzen, wie beispielsweise DMPS, die ja auch bei der, das ist ja der Chelatbildner, der dann halt intravenös gegeben wird.
Ja, also das Cutler-Protokoll, das benutzt drei verschiedene Ausleitungsmittel, wobei die Alpha-Liponsäure das Wichtigste ist. Also die drei sind Alpha-Liponsäure, DMSA und DMPS. Wobei nach Cutler man absolut auch nur und ausschließlich mit Alpha-Liponsäure ausleiten kann. Also die anderen sind optionell sozusagen. Also die kann man dazu tun, muss man aber nicht. Das heißt, Cutler meinte, dass man erfolgreich, vor allem Quecksilber, dass man erfolgreich Quecksilber ausleiten kann, entgiften kann, nur und ausschließlich mit Alpha-Liponsäure. Wobei die Alpha-Liponsäure auch eine spezielle sein muss, also es darf auf gar keinen Fall die reine R-Form sein, sondern es muss die normale, also die normale, das ist ein 50-50 Gemisch zwischen R und S. Es muss unbedingt diese normale, die halb aus R und halb aus S, also dieser synthetischen Alpha-Liponsäure besteht, sein. Also das sind die drei Ausleitungsmittel, die bei dem Cutler-Protokoll verwendet werden können. Das Alpha-Liponsäure, wie gesagt, muss absolut verwendet werden. Das ist das eine und das ist auch eins der besonderen Sachen, denn ich kenne kein anderes Protokoll, das sagt, dass Alpha-Liponsäure das hauptsächliche Ausleitungsmittel ist. Die andere Sache ist, dass das Cutler-Protokoll das einzige ist, dass die Halbwertszeit der Ausleitungsmittel berücksichtigt. Das ist die eine Sache. Und das resultiert darin, dass die Ausleitungsmittel gemäß dieser Halbwertszeit eingenommen werden müssen. Nummer eins. Nummer zwei, die Ausleitung findet statt in Runden. Und die Runden haben eine Mindestlänge von 63 Stunden. Das ist circa 2,5 Tage, aber der Einfachheit halber werde ich jetzt hier in diesem Interview 3 Tage sagen. Also die Mindestlänge einer Runde sind 3 Tage und diese Runden werden unterbrochen von durch Pausen auch von mindestens 3 Tagen Länge. Mindestens, das bedeutet, die Runde kann auch länger dauern als 3 Tage, aber niemals kürzer. Und genauso auch die Unterbrechung, die können auch länger dauern als 3 Tage, aber niemals kürzer. Das heißt, also das Protokoll insgesamt, das dauert 1 bis 5 Jahre, aber es gibt auch Fälle, wo Menschen sogar länger als das ausgeleitet haben. Das wichtigste Ausleitungsmittel ist die Alpha-Liponsäure. DMSA und DMPS können dazu genommen werden. Es sei denn, dass man auch Blei ausleitet. Wenn Bleivergiftung vorliegt, dann muss man auch DMSA dazu nehmen. Und das Protokoll wird in Runden durchgeführt von mindestens 3 Tagen Länge, unterbrochen von von Pausen von mindestens 3 Tagen Länge.
Okay, ja, vielleicht kannst du das noch genauer beschreiben. Also wie setzt man diese Substanzen dann ein? Also die drei und wie muss man das, wie ist dann so dieses Einnahmeschema? Weil meiner Kenntnis nach muss man das dann auch nachts nehmen. Das ist, wäre zum Beispiel ein Punkt, der mich interessieren würde.
Genau, das ist die eine Sache, die ziemlich, sagen wir mal, drastisch klingt für viele. Das ist auch verständlich, denn viele chronisch Kranke, die leiden an Schlafstörungen. Und wenn die dann hören, die müssen mitten in der Nacht aufwachen, um die Mittel zu nehmen, dann klingt das für viele ziemlich abschreckend. Ja. Und ja, aber genau das ist der Fall. Denn wie gesagt, also wie sieht das aus? Was bedeutet das, dass man ein Mittel gemäß der Halbwertszeit einnimmt? Ja, also vielleicht erkläre ich kurz, was die Halbwertszeit bedeutet, was das ist. Also die Halbwertszeit, die erklärt, nach welcher Zeit nur noch die Hälfte der ursprünglichen Dosis noch im Blut nachweisbar ist. Das heißt, wenn zum Beispiel Alpha-Liponsäure, welche die Halbwertszeit von 3 Stunden haben soll, das bedeutet, dass wenn man 100 Milligramm von Alpha-Liponsäure sagen wir mal, genau um 12 Uhr einnimmt, ja, und dann um 3 Uhr man der Person Blut abnimmt, um zu messen, wie viel Alpha-Liponsäure in Blut drin ist, dann wird man feststellen, okay, das sind nur 50 Milligramm. Ja? Das heißt, nach 3 Stunden war die Hälfte von der Dosis da. Das ist sehr vereinfacht dargestellt. In Wirklichkeit sieht es komplett anders aus, denn von den 100 Milligramm wird nur ein Teil wirklich absorbiert. Ja, ich weiß nicht genau, wie viel, aber es ist nur ein Bruchteil davon. Das heißt, nur ein Bruchteil davon kann man auch im Blut nachweisen. Aber generell, das ist die Idee. Und also die Halbwertszeit, das ist eine anerkannte Größe, ein anerkannter Wert in der Medizin, in der Chemie. Eigentlich, man weiß die Halbwertszeiten von so gut wie allen Medikamenten, ja, zum Beispiel von Heparin, also zum Beispiel von Mitteln, die das Blut flüssiger machen. Ja, bei chirurgischen Eingriffen muss man das wissen. Ja. Also das ist eine bekannte Größe, die bei jedem, wie gesagt, bei jedem Medikament eigentlich man auch wissen muss als Mediziner. Und okay, also bei Alpha-Liponsäure, die Halbwertszeit ist 3 Stunden. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, dass man während einer Runde die Alpha-Liponsäure alle 3 Stunden rund um die Uhr einnehmen muss. Ja, das heißt, dass man tatsächlich dann mitten in der Nacht den Wecker stellen, also aufwachen muss, ja, also und dann das Mittel einzunehmen. Ja, das heißt, man muss dann entweder 3 Uhr morgens oder je nachdem, was für einen Schlafrhythmus man hat, muss man dann tatsächlich rund um die Uhr, auch wenn man zur Schule geht, dann in der Schule alle 3 Stunden oder wenn jemand arbeitet, ohne Ausnahme muss das rund um die Uhr alle 3 Stunden religiös eingenommen werden. Also da gibt es einen kleinen Spielraum, ja, also ob man das 10 Minuten vorher oder nachher einnimmt, ist nicht die Sache. Aber wenn man länger als 1 Stunde später das einnimmt, ja, wenn man das komplett vergisst, dann muss man die Runde komplett abbrechen.
Ja, okay. Das ist ja verordneter Schlafentzug oder verordnete Schlafstörung. Also ich hätte dann auch oft Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen. Das hat mich auf jeden Fall davon abgehalten, das überhaupt auszuprobieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich probiere ziemlich viel aus, aber das nicht, weil mein Schlaf ist mir heilig. Warum denn eigentlich nach 3 Stunden und nicht nach beispielsweise 6 Stunden, wenn ich dann noch 50% im Blut habe, ist doch toll.
Naja, aber nach 6 Stunden hättest du dann nicht mehr 50% im Blut, sondern
20.
Ja, vielleicht 20% oder so, ja. Also die Sache ist die, warum du das alle 3 Stunden, also gemäß dieser Halbwertszeit einnehmen willst, ist, um einen gleichmäßigen Blutpegel von dem Ausleitungsmittel zu behalten während dieser 3 Tage.
Genau, und da müssen wir jetzt erstmal rausarbeiten, warum eigentlich? Vielleicht kurz vorher, wie ist denn die Halbwertszeit von den anderen beiden Substanzen?
Also DMSA, die Halbwertszeit ist ein bisschen mehr flexibel, ist zwischen 3 und 4 Stunden. Und bei DMPS ist es 6 bis 8 Stunden.
Mhm, okay. Und wo ist jetzt das Problem? Also warum dieses
Problem? Wo ist das Problem, genau. Also das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist, dass wenn man das nicht gemäß der Halbwertszeit einnehmen würde. Sagen wir mal, du würdest stattdessen sagen, ah, weißt du was, ist mir zu blöd, ich nehme einfach die ganze Dosis einmal am Tag. Ja? Das heißt, ich nehme einfach mal 1000 Milligramm von Alpha-Liponsäure um 12 Uhr mittags jeden Tag fertig. Ja? Was dann passiert ist, dass nachdem du diese große Dosis einnimmst, dann schlägt auch der Pegel, der Blutpegel von dem Ding auch extrem aus. Ja? Das heißt, du hast, wenn du dir die Konzentration von diesem Stoff im Blut anguckst, ja, dann ist das so ein großer Ausschlag und der dann ziemlich krass runterfällt. Ja? Das heißt, du hattest dann erhöhte Werte, extrem erhöhte Werte von diesem Ausleitungsmittel im Blut für eine relativ kurze Zeit. So, und was Cutler sagt, was in dieser Zeit passiert, ja, wenn man solche extremen Pegel hat, ist, dass in dieser kurzen Zeit wird sehr viel Quecksilber oder andere Schwermetalle, wird sehr viel davon mobilisiert, ja, aber der Körper baut ja dann das Ausleitungsmittel ab, ja, dann der Metabolismus läuft ja ab, ja, du scheidest das dann aus, entweder über die Leber. Alpha-Liponsäure, 70% davon geht durch die Leber, 30% durch die Nieren. Ja, das heißt, die Alpha-Liponsäure ist dann weg. Aber die ganzen Schwermetallteilchen, die du mobilisiert hast, während diesem extremen Ausschlag, die schwirren jetzt herum im Blut. Und es gibt jetzt aber kein Ausleitungsmittel, um diese Teilchen, die mobilisiert wurden, zu binden und dann sicher auszuleiten. Und was dann passiert ist, dass diese mobilisierten Teilchen aufgrund des Mangels von dem Ausleitungsmittel im Blut, die dotzen jetzt dann andere Teile in deinem Körper an. Und die Präferenz ist das Gehirn. Ja, weil das Gehirn hat ja sehr viel Fettgewebe. Und das ist eine Präferenz von Schwermetallen, dass die vor allem sich an das Fettgewebe und da auch an die SH-Gruppen sich dran binden. Ja, das heißt, Cutler meinte, dass durch solche extremen Pegel, ja, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, Monate oder Jahre lang hohe Dosierung von Alpha-Liponsäure einnehmen würde, jemand, der Schwermetall belastet ist, dann könnte das dazu führen, dass diese Person dann nachhinein kränker ist und dass diese Person mehr Schwermetalle, mehr Quecksilber im Gehirn hat als vorher.
Ja, okay. Was ist denn dann die Rolle von DMPS? Erzähl doch mal wirklich einmal, wie das ganze Protokoll aussieht, wie man was machen muss, weil man nimmt dann, okay, die Alpha-Liponsäure alle 3 Stunden. Was ist jetzt mit DMPS und DMSA?
Also ja, wie gesagt, also DMSA und DMPS sind optionell. Also die muss man nicht einnehmen, also vor allem was Quecksilbervergiftung angeht, muss man nicht nehmen. Kann man jedoch und wenn man sich entscheidet, die zu nehmen, dann können sie die Ausleitung beschleunigen. Und Cutler meinte, dass man die Ausleitungszeit damit um ca. 30% verkürzen kann. Und so, DMSA und DMPS, das sind beides wasserlösliche Ausleitungsmittel. Alpha-Liponsäure ist sowohl wasser- wie auch fettlöslich. Und also Alpha-Liponsäure ist somit auch zellgängig und kann auch die Blut-Gehirn-Schranke passieren. Und DMSA und DMPS können das nicht. Aber DMSA und DMPS können eine Rolle spielen, vor allem in der ersten Zeit nach einer Amalgam-Entfernung. Also auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Die Ausleitung, die darf nur durchgeführt werden, nachdem alle Amalgamfüllungen entfernt wurden. Also Ausleitungsmittel dürfen auf gar keinen Fall eingenommen werden mit noch bestehenden Amalgamfüllungen. Das ist extrem wichtig. Ja. Und das kann dazu führen, dass das Quecksilber ins Gehirn gepusht wird oder in andere wichtige Organe. Das ist also sehr wichtig. Also und das Cutler-Protokoll, das sieht so aus. Also sagen wir mal, nehmen wir 2 Fälle. Wir nehmen erstmal den Fall von einer Person, die noch Amalgamfüllung hat und wie das Protokoll dann in dem Fall aussieht und wie das Protokoll aussieht bei jemandem, der seine Amalgamfüllung schon vor Jahren oder Jahrzehnten entfernt hat. So, wenn jemand noch Amalgamfüllung im Mund hat, müssen die Amalgamfüllungen erstmal auf eine sichere Art und Weise entfernt werden. Das bedeutet, dass die Person vor diesen Quecksilberdämpfen geschützt werden sollte. die entstehen bei dem Herausbohren der Füllung. Das heißt, die Person sollte eine separate Sauerstoffquelle haben während des Ausbohrens. Kofferdamm ist auch eine gute Idee. Oder es gibt seit ein paar Jahren auch so ein Clean-Up-System. Das ist praktisch so ein Plastikteil, das über den Zahn übergestülpt wird. Und da ist ein Absaugmechanismus da dran. Okay, ich will das jetzt nicht alles aufzählen, aber ja, es gibt...
Wir haben einen Beitrag dazu mit Dr. Holger Scholz, da nochmal alles im Detail.
Okay, ja, und auf jeden Fall, ja, also die Amalgamfüllungen müssen dann auf eine sichere Art und Weise ausgebohrt werden. Und danach gibt es eine Zeit von circa 3 bis 4 Tagen, wo gar nichts eingenommen werden sollte, also kein Ausleitungsmittel. Aber nach 3 und 4 Tagen kann man entweder DMSA oder DMPS einnehmen für die folgenden 3 Monate. Das heißt, sagen wir mal, jemand hat seine Amalgamfüllung am 1. Januar ausbohren lassen. Das heißt, er kann am 4. Januar anfangen, entweder mit DMSA oder DMPS auszuleiten. Und dann am 1. April kann er mit Alpha-Liponsäure starten. So, und was das DMSA und DMPS, was die machen in diesen 3 Monaten, ist, die bringen die Quecksilberpegel, die sich im Blut befinden und höchstwahrscheinlich etwas erhöht sind, bringen die runter. Und erstmal, wenn die Blutpegel von Quecksilber unten sind, ja, oder auf einem, sagen wir mal, normalen Niveau sich bewegen, erst dann wird Alpha-Liponsäure dazu genommen. Und ja, also DMSA, sagen wir mal, jemand will dann in diesen 3 Monaten mit DMSA ausleiten. Das läuft dann genauso ab, wie dargestellt. Wie gesagt, DMSA hat eine Halbwertszeit von 3 bis 4 Stunden. Das heißt, man kann dann, wenn man es alleine einnimmt, kann man 4 Stunden den Intervall von 4 Stunden wählen. Und je nachdem, wie krank die Person ist, also man muss ja gucken, ist die Person bettlägerig und also komplett funktionsunfähig oder bestehen da ja einige Beschwerden und Probleme, aber die Person kann eigentlich noch gut funktionieren. Oder ist es, dass die Person Vollzeit arbeiten kann oder Vollzeit zur Schule gehen kann und eigentlich ganz gut funktioniert? Also je nachdem, wie krank die Person ist, dann wählt man eine etwas kleine oder höhere Dosierung. Und je kränker die Person ist, umso niedriger muss die Dosierung von dem Ausleitungsmittel sein. Und je gesünder die Person ist, umso höher kann man gehen. Allerdings gibt es da Vorgaben für die Anfangsdosierung, für die Anfangsrunden, die nicht überschritten werden sollten oder zumindest wird empfohlen, die nicht zu überschreiten. Und das sind, also für DMSA werden Anfangsdosierungen von ca. 12 bis 20 Milligramm. Ja. Das heißt, bei DMSA, sagen wir mal, jemand entscheidet sich 20 Milligramm zu nehmen, ja, dann nimmt er sein Handy oder was auch immer, um dann alle 4 Stunden am Tag praktisch einen Alarm zu hören, um das Mittel zu nehmen. Und das Mittel, das muss nicht mit Essen oder weg vom Essen genommen werden, das ist völlig egal. Und das geht so rund um die Uhr. Ja? Also egal, ob Mitternacht, 4 Uhr morgens, alle 4 Stunden, ja. 3 Tage lang.
Kurz die Dosierung von DMPS und ALA?
Das ist das Gleiche. Also es wird empfohlen, so zwischen 10 und 20 Milligramm für die Anfangsdosierung zu wählen. Mit der Zeit hat sich jedoch herausgestellt, dass viele Menschen viel geringer dosieren müssen am Anfang als vor 20 Jahren, als Cutler dieses Protokoll kreiert hat.
Ja, weil wir heute stärker belastet sind?
Ja, das ist nicht ganz klar. Also es gibt da verschiedene Meinungen, wieso das sein könnte. Also Cutler meinte, dass viele Menschen da vielleicht zu sensibel sind im Sinne von, dass sie vielleicht zu sehr dann ihre Symptome, Dinge reininterpretieren. Er meinte, dass es eigentlich möglich sein sollte, für Menschen so mit 20 Milligramm anzufangen, ja. Aber heutzutage gibt es einige, die gehen so weit runter wie zum Beispiel 1 oder 2 Milligramm oder sogar ein halbes Milligramm, ja. Und also Cutler selbst meinte, das ist übertrieben und ich glaube, er hat das nicht ganz verstanden oder vielleicht nicht ganz geglaubt, dass das wirklich notwendig ist, so weit runterzugehen. Ich habe da meine eigene These, wieso das sein könnte, aber das können wir vielleicht im Nachhinein besprechen.
Ja, da, also die Verträglichkeit von oralen DMPS, da habe ich selber Erfahrung mitgemacht. Ich habe nämlich einfach mal DMPS genommen, aber dann eine Kapsel, das sind glaube ich 100 Milligramm, wenn ich mich nicht täusche, und konnte dann circa einen Monat lang nicht mehr schlafen. Herzrasen, jedes Mal, ich bin ins Bett gegangen und dann ging mein Puls hoch, so auf 80 oder 90 oder sowas. Und ich konnte das aber, da es noch ein paar andere Dinge dann passiert waren, konnte ich das nicht so richtig daran festmachen. Ich hatte dann so Theorien sozusagen, aber ich habe es dann irgendwann nochmal, also das ist insgesamt dreimal passiert. Und beim dritten Mal gab es keine anderen Faktoren und dann wusste ich sozusagen Bescheid. Nur so als kleiner Warnhinweis, das ist dann schon ein krasser Effekt sozusagen. Weiß nicht, ob du schon von sowas auch mal gehört hast, aber ja, ich habe es sozusagen so oft probiert, bis ich wusste, was es war, und das war kein Spaß.
Ja, also genau. Also diese Mittel, die können ziemlich krasse Effekte haben. Cutler sagt auch, was DMSA und DMPS angeht, man sollte niemals höher als 50 Milligramm pro Dosierung gehen. Aber ja, also wenn du, sag ich mal, nur Schlafprobleme bekommen hast, dann warst du nochmal gut dran. Denn es gibt Menschen, die berichten, dass sie die Fähigkeit verloren haben zu gehen oder zu sprechen, nachdem sie DMPS in extremen Dosierungen eingenommen haben.
Ja, die Meinungen gehen da echt stark auseinander. Ich habe mit einem Kollegen darüber gesprochen und der sagte dann, ja, 100 Milligramm ist natürlich nicht genug, muss drei davon nehmen.
Ja.
Ja, und witzigerweise, DMPS intravenös habe ich überhaupt kein Problem mit, da merke ich nichts von.
Ach ja, interessant.
Ja, aber der orale Weg bei mir, also in dieser Menge zumindest, schwierig.
Interessant.
Woran man zumindest sehen kann, dass da was passiert und da schon irgendwo auch was mobilisiert wird, denke ich mal, und ja, aber nicht hinreichend ausgeschieden wird. So gesehen.
Ja, aber die Sache ist, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Das Problem ist, dass diese Mittel, so gut wie alle Mittel, ja, alle Mittel, die bewirken mehr als eine Sache, ja. Also DMPS, ja, das leitet Schwermetalle aus, aber das kann auch zum Beispiel Candida verschlimmern. Ja. Es kann auch eine allergische Reaktion hervorrufen. Ja. Es kann sein, dass das bei dir der Fall war. Ja. Obwohl, dann ist es seltsam, dass du intravenös damit keine Probleme hattest. Aber wer weiß, ja, vielleicht, also ich kenne auch Menschen, die allergisch auf eine besondere Art und Weise reagieren, wie das gleiche Mittel verabreicht wird, aber in Ordnung sind, wenn das Mittel auf eine andere Weise verabreicht wird, ja. Und das sind Dinge, die, ich glaube, da hat die Medizin auch nicht die Erklärung dafür, was da genau stattfindet. Ja, es kann sein, dass es deswegen war, weil Schwermetalle mobilisiert wurden oder wie gesagt, vielleicht war es irgendwas anderes.
Ja, so hundertprozentig wissen wir es nicht. Warum auch das Herz so betroffen war, ist das Herz jetzt mehr vergiftet oder das ist ja, also ein Herzrasen ist ja schon auch bekannt als Phänomen für verschiedene Dinge. Das war auf jeden Fall deutlich und das kam dann immer, wenn ich mich hingelegt habe, witzigerweise. Ich lag dann da 10 Minuten, mein Herzschlag war normal und dann merke ich, wie der hochfuhr.
Ach ja.
Ja,
Das.
das habe ich zum Glück hinter mich gebracht, diese Phase. Ja, was ist denn jetzt der Vorteil von der ganzen Geschichte? Also ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, aber wenn man das jetzt mal so einer Chelartherapie mit DMPS beispielsweise oder DMSA entgegenstellt, wo siehst du die Vor- und Nachteile von den beiden?
Ja, also gemäß Cutler, der Vorteil von seinem Programm ist der, dass das wirklich das einzig wahre Programm ist, um Schwermetalle aus dem Inneren der Zellen, aus dem Inneren der Organe und aus dem Inneren des Gehirns auszuleiten. Ja, also meinte, man muss die Halbwertszeit der Ausleitungsmittel berücksichtigen, anders geht's nicht. Entschuldige, ich werde gerade mal mein Handy hier auf Flug Dings schalten, wie heißt das? So, ja, das ist der größte Vorteil, zumindest laut Cutler, ja. Der andere Vorteil ist, dass es ziemlich schonend abläuft. Also wie schon angesprochen, Menschen, die intravenöse Ausleitungstherapien durchmachen, die berichten manchmal von wirklich extremen Reaktionen. Also natürlich, die Reaktionen unterscheiden sich auch groß. Ja, wenn du sagst, du hast da nicht viel gespürt, das gibt es natürlich auch, aber es gibt auch Menschen, die sagen, die haben die Fähigkeit verloren zu laufen, zu gehen, zu sprechen. Und einige berichteten, dass sie sich fühlten, als würden sie sterben. Und ich habe auch schon gehört, die meinten, ich bin eher bereit, wieder so krank zu sein, wie ich war. Ja, auch wenn die bettlägerig waren, auch wenn die ihren Job verloren haben, weil die nicht mehr arbeiten konnten. Ich nehme das lieber in Kauf als eine weitere intravenöse Chelattherapie. Ja. Also das kann echt extrem sein und da gibt es auch eine Webseite, dmpsbackfire.org, glaube ich, wo eine Person diese ganzen Reaktionen auf intravenöse, vor allem DMPS in dem Fall, Verabreichung, wo sie einige Berichte da zusammengestellt hat und man das nachlesen kann. Und sowas kann bei dem Cutler-Protokoll nicht passieren. Also Cutler meinte, dass sein Protokoll das sicherste ist und das risikoärmste. Natürlich nicht komplett risikolos, denn sowas gibt es nicht. Alles hat ein Risiko. Sogar Wasser trinken hat, und man kann sogar sterben von zu viel Wasser. Ja. Aber es wäre das risikoärmste und das schonendste und das einzige, das wirklich Quecksilber und andere Schwermetalle aus dem Inneren des Gehirns und anderer Organe ausleiten kann.
Okay, also sicher, schonend, langsam und verträglich. So die negativen Reaktionen von Chelattherapie angeht, habe ich auch Erfahrung, also beziehungsweise Feedback bekommen von Menschen, die ich getroffen habe oder die mir schreiben, dass es ihnen ganz, ganz schlecht ging danach. Das heißt, das ist auch, kann auch wirklich für manche Leute wirklich ein heißes Eisen sein. Und ich sage das auch immer wieder, ich habe ja, das biete auch selber ein Protokoll an und da geht es ja immer oftmals um die Kosten beispielsweise. So eine Chelattherapie ist alles andere als umsonst. Das heißt, da geht man zu einem Umweltmediziner, das kostet dann 200 bis 400 € pro Session. Da allerdings DMPS ja nicht nur einfach Quecksilber ausleitet, sondern einfach Mineralien ausleitet, also Metalle ausleitet, wozu dann auch Magnesium und so weiter gehört, muss man natürlich in der Zwischenzeit dann auch in sehr erhöhtem Maße die Mineralstoffe natürlich wieder auffüllen. Das heißt, das sind natürlich Kosten, die dann nochmal on top natürlich kommen. So, das heißt, vielleicht möchtest du noch was sagen so zu der Kritik noch von Chelat-Infusionen, weil es gibt ja doch viele Menschen und auch hier im Kongress natürlich, die das einsetzen und auch erfolgreich einsetzen. Wie kommt der Cutler dazu zu sagen, mein Protokoll ist das Einzige, was funktioniert?
Ja, genau. Okay, nur etwas als Kritik zu den intravenösen Chelat-Gaben. Ja, das Problem ist, dass weder DMSA noch DMPS noch EDTA, dass die zellgängig sind. Ja, die können die Blut-Gehirn-Schranke nicht passieren. Und das ist wirklich ein sehr weit akzeptierte Tatsache. Also so gut wie kein Experte, was Chelattherapie angeht, widerspricht dem, soweit ich weiß, obwohl ich mehr in.
DMSA nach meinem Wissensstand schon.
Okay, Okay, ich bin mehr im amerikanischen Raum zuständig. Also ich weiß ehrlich nicht gesagt, was die deutschen Auslegungsexperten dazu sagen, aber die amerikanischen, die beruhen sich alle auf Studien, wohl alle sich auf irgendwelche Studien beruhen. Aber also im amerikanischen Raum gibt es ja sozusagen die drei Auslegungsexperten oder gab es. Also einmal ist es Chris Schade, dann Boyd Haley und Andrew Cutler. Und die alle stimmten überein eben darin, dass weder der MSA noch der MPSC gängig wären. Und deshalb haben die auch alle ihre eigenen Ausleitungsmittel entweder kreiert oder wie Cutler haben ein alternatives Ausleitungsmittel benutzt. Chris Schade, der hat ja sein eigenes Mittel, wo keiner genau weiß, was es ist, weil das ja patentiert ist oder irgendwelchen Rechten da unterliegt, dass er das eben nicht sagt.
Aber so eine Art nanoisiertes Zeolith, meiner.
Nein, 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 nein. Ja, wie gesagt, man weiß nicht, was da drin ist, aber nein, es ist Cutler spekulierte, dass in Chris Shades Ausleitungsmittel, dass da auch Alpha-Liponsäure drin ist. Zusammen mit, also er nennt es IMB, glaube ich, Intestinal Metal Binder oder irgend sowas. Wie gesagt, zusammen höchstwahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Mitteln. Also das ist Chris Schade. Dann Boyd Haley, der hat sein eigenes Ausleitungsmittel kreiert. Das ist, der Name fällt mir momentan nicht ein. Der
Da gibt es vier Namen für. Also diese chemische Substanz heißt NBMI, NBMI. Dann
Genau.
wurde es erst war es OSR, dann war es Irminix und gibt es noch ein viertes, fällt mir gar nicht ein, aber das reicht ja
Genau.
vielleicht schon mal.
Genau. Und ja, und Cutler, wie gesagt, der meint, Alpha-Liponsäure ist das Nonplusultra. Und wie gesagt, und also der Grund, warum die überhaupt auf andere Mittel umgestiegen sind, weil die wissen, dass weder der MSA noch der MPS zellgängig wäre. Vielleicht ist der MPS minimal zellgängig. Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ehrlich
DMSA,
gesagt,
DMSA,
Demis.
DMSA, ja.
Ja, Demis. Ja, ich ehrlich gesagt, ich habe da die Literatur habe ich mir nicht genau, also die Studien, wenn es diese gibt, habe ich mir im Original nicht durchgelesen, aber das scheint ein generell akzeptierter Tatsache zu sein. Es kann sein, dass da deutsche Experten dem widersprechen. Da müsste man sich auch anschauen, wieso die das tun, wieso widersprechen sie dem, ja. Denn also was du gesagt hast am Anfang, ja, dass man das messen kann, ob ein Ausleitungsmittel funktioniert oder nicht, eben das ist nicht unbedingt so, ja. Also denn alleine, wenn du jemanden, also wie das heutzutage abläuft, ist, dass entweder dieser intravenösen Chelatmittel dann verabreicht werden und dann wird der Urin gesammelt und dann analysiert auf die Schwermetallwerte und die ganzen anderen auch guten Mineralstoffe und dann wird das verglichen mit den Werten vor der Chelattherapie, richtig? Ja, so, aber das beweist noch nicht, erstens, dass die Schwermetalle tatsächlich aus dem Inneren der Organe stammen. Ja, es kann sein, dass es einfach nur das ist, rausgeschwemmt wurde, was im Blut vorhanden war und was in dem extrazellulären Raum vorhanden war. Erstens. Zweitens, was mir schon öfters vorgekommen ist, dass ich zum Beispiel Kunden oder ja, Kunden, ich darf ja Patienten, darf ich nicht sagen, dass ich Kunden hatte, die haben so eine Serie von diesen intravenösen Chelat-Behandlungen durchgenommen und man konnte dann sehen, es wurde dann kontinuierlich wurde dann der Urin getestet und man konnte sehen, wie die Schwermetalle runtergingen. Ja? Und dann nach 6 oder 10 von diesen Infusionen waren die im Normalbereich mehr oder weniger. Und dann haben die eine Pause gemacht von, sagen wir mal, ein Jahr oder einem halben Jahr. Ja? Und dann haben die das nochmal getestet und dann kam heraus, dass die Metalle wieder extrem hoch waren, sogar höher als vor dieser Chelattherapie. Ja? Aber die waren in der Zeit, die hatten die Amalgamfüllung schon raus aus dem Mund. Ja? Die waren auch keinen anderen Schwermetallquellen ausgesetzt. Ja? Also, wie erklärt man sich das, ja?
Ja,
Und
gut,
wie?
das ist ja relativ so, wenn die Mittel nicht in jedes Kompartiment reinkommen, sozusagen, also von mir aus nicht in die Organe, vielleicht mir auch von mir aus auch nicht in die Zellen, dann räume ich etwas ab, das von mir aus das Blut, vielleicht das Bindegewebe, und dann sagt man so, über Osmose quasi verteilt sich das alles wieder und das heißt, läuft also quasi nach. Das ist ja bei Blei, bei den Knochen beispielsweise, die Knochen ersetzen sich alle 7 Jahre. Das heißt, man kann jetzt Blei beispielsweise ausleiten heute und nächste Woche hat man wieder den gleichen Bleiwert, weil es einfach sozusagen immer wieder nachfließt. Das heißt, eine Bleientgiftung dauert mal mindestens 7 Jahre. Ja, und da muss man immer beibleiben. Das heißt, es läuft immer wieder sozusagen aus den anderen Kompartimenten sozusagen zurück.
Ja, bei Blei läuft das so ab, tatsächlich, genau. Und das ist genau. Und das Prinzip ist die Osmose. Das Problem ist jedoch, dass bei Quecksilber, also damit Osmose funktioniert, damit die Teilchen praktisch dann wandern können, sagen wir, ins Blut oder in die Lymphflüssigkeit, um dann weiter abtransportiert zu werden, dann müssen die Quecksilberteilchen im Gewebe tatsächlich sich auch bewegen können. Aber das tun sie nicht, denn Quecksilber, wenn es einmal im Gewebe ist, dann ist es festgebunden an die SH-Gruppen. Ja, auf Englisch heißen die Sulfhydryl Groups. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ja,
Schwefelgruppen.
genau. Das ist eine SH, das ist eine Schwefel und ein Hydrogen, ein
Wasserstoff.
Wasserstoffteilchen. Ja, und wenn die da dran sind, ja, dann, wenn Quecksilber an dieser so einer SH-Gruppe dran gebunden ist, dann, das geht nicht einfach von alleine los von dieser SH-Gruppe, ja. Und das heißt, es muss also durch ein Chelatmittel losgelöst werden, ja, von dieser SH-Gruppe. Und was ist dieses Chelatmittel? Das ist eine doppelte SH-Gruppe, ja. Chelat wie eine Klaue auf Griechisch, ja. Daher kommt das Wort Chelat, von dem griechischen Wort für eine Klaue. Und diese doppelte SH-Gruppe greift dann dieses Quecksilber und erst dann kann sich das Quecksilberteilchen eben bewegen, um dieses Equilibrium herzustellen. Ja, das unterliegende Prinzip, dass das stattfindet, ist Osmose, Diffusion. Ja, die Quecksilberteilchen wollen ein Equilibrium eingehen, aber sie können das nicht, bevor eben dass dieser Chelatmittel zur Verfügung gestellt wird. Ja. Und das ist bei Blei, scheint das anders zu funktionieren, deshalb funktioniert da auch DMSA. Aber bei Quecksilber und einer Reihe von anderen Schwermetallen funktioniert das nicht. Zumindest meinte Cutler das.
Ja, ich habe das jetzt vielleicht nicht ganz verstanden. Liegt es, weil, also, also gut, DMPS ist ja ein Chelatbildner, also fasst sich sozusagen das Quecksilber. Wieso kann das jetzt nicht nachrücken? Weil es liegt es daran, dass
Das DMSA nicht, weil das DMSA nicht
in die Zelle kommt.
zellgängig ist. Ja,
Ja,
das heißt,
okay.
es kann nicht in dein Gehirn gehen, es kann nicht in die Gehirnzellen gehen, um diese Clown-Funktion auszuwirken oder auszufüllen. Ja.
Ja, das ist ja tatsächlich auch von Boyd Haley, einer, ja, der sagt auch, okay, DMPS ist gut und schön, ist das Beste, was wir bisher hatten, aber es funktioniert nicht wirklich, weil es eben nicht in die Zelle kommt und nicht ins Gehirn kommt. Und ja, er hat dann
Ja,
das
aber er sagt
alles.
das sagt auch das über DMSA, ja, also sowohl DMSA wie auch DMPS.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, viele Umweltmediziner, die ich kenne, die setzen dieses Irminix oder NBMI, wie ich es nenne, die
Also
setzen das
das.
mitunter ein, aber in Kombination mit DMPS. Und da ist so die herrschende Lehre, DMPS ist so fürs Grobe und NBMI ist so fürs Feine. Also die Meinung ist, ob das stimmt oder nicht, kann ich so nicht sagen, dass man mit NBMI nicht in der Lage ist, eine starke Schwermetallbelastung in den Griff zu bekommen.
Interessant. Ja, also dieses NBMI, da meinte Dr. Kottler, dass es ein echtes Ausleitungsmittel wäre, auf jeden Fall. Aber er meinte, dass wir da die Halbwertszeit nicht genau wissen. Ja, er hatte da Probleme mit mit der Ermittlung der Halbwertszeit, die Boyd Haley da vorgegeben hat. Da gab es Diskussionen zwischen den beiden.
Ja, der sagt 24 Stunden, aber okay, also da könnte man eventuell dann auch so eine Art Protokoll machen. Schwierigkeit ist ja bei den ganzen Sachen, vielleicht sprechen wir das mal kurz an, wie kommt man denn an die Sachen überhaupt? Das ist nämlich DMS, also DMSA war ja mal für Heilpraktiker verfügbar, hat man den weggenommen, genauso wie die Eigenblut-Ozontherapie. Das sind politische Dinge, die sollen irgendwie... Die sollen keine effektiven Therapien mehr anbieten können. Sehr, sehr traurig. In Frankreich ist sowas noch schlimmer. Da werden ganze Kräuter verboten. Sowas wie zum Beispiel Cystus kann man eigentlich nirgendwo kaufen in Frankreich, was sehr guten Effekt hat, auch weil für Borreliose und so weiter. Ja, vielleicht auch grippale Infekte und sowas. Wie kommt man jetzt an DMPS, DMSA und oder eventuell sogar an BMI?
Also wie gesagt, also was das Kartner-Protokoll angeht, also wenn jemand nicht an DMSA oder DMPS rankommt, dann sollte er sich dann auch keine großen Probleme bereiten, weil fürs Kartner-Protokoll ist es auch nicht notwendig. Ja? Das ein BMI, keine Ahnung, wie man drankommt. Jemand hat mich aus den USA mal kontaktiert, weil die gehört haben, dass es in Deutschland hier man einfach in der Apotheke kaufen kann. Ich habe mal rumtelefoniert, ich war einfach neugierig. Keiner hat weder davon gehört, das existiert praktisch in Deutschland überhaupt nicht, ja, offiziell. Dann soll es irgendwie über irgendwelche Wege in Irland möglich sein. Das gibt es wahrscheinlich. Also keine Ahnung, wie dieses NBMI, wie Leute dran kommen. Ich habe keiner. Ja, ich
glaub, das kostet auch auf normalem Wege. Also man kann sich da nur, weil die machen so ein Forschungsprojekt. Also das war mal ganz günstig, hat irgendwie $30 gekostet. Es wurde dann aber quasi verboten. Die sind aber dabei, das als Medikament quasi zuzulassen. Aber keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Und es gibt jetzt nur so eine Art Forschungsprojekt, dann kann man da rein, aber dann kostet das irgendwie $600, 10 Gramm. Ne? Also da ist, aber, das ist schon ein sportlicher Preis.
Ich habe gehört jetzt, dass Menschen sich das aus China besorgen. Aber da ist natürlich die Befürchtung, dass das nicht rein ist oder dass da irgendwelche anderen Stoffe drin sind.
Ja, das ist immer schwierig. Ne? Da kann man kann sich die tollsten Sachen auf Alibaba kaufen, muss man mal sagen. Auch zu unglaublichen Preisen. Man muss oftmals große Mengen abnehmen, das ist das Problem. Da müsste man sich dann mit 10, 20 Leuten zusammentun. Einige geben dann Protokolle und Labortests und so weiter. Kann man der ganzen Sache vertrauen? Ich weiß es nicht.
Ja, ja. Aber was DMSA und DMPS angeht, also diese beiden Stoffe sind in Deutschland sind rezeptpflichtig. Das heißt, eine Möglichkeit ist es, zum Arzt zu gehen. Ja, wenn man eine gute Relationship hat mit seinem Arzt, ja, kann man da mit ihm reden und dann dazu überreden, das zu verschreiben. Ja. Und dann wichtig ist es jedoch, dass es in niedrigen Dosierungen verabreicht wird. Ja, das ist auch, das habe ich vielleicht am Anfang, was das Kartner-Protokoll angeht, nicht genug betont. Also das Kartner-Protokoll besteht auch aus niedrigen oralen Gaben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass man am Anfang nimmt man, wie gesagt, zwischen 10 und 20. Einige gehen weiter runter, aber das sind geringe Gaben, die dann graduell dann erhöht werden, wenn man mit der Ausleitung voranschreitet. Also ja, DMSA, DMPS, man kann zum Arzt gehen, dann ihn bitten, das in kleinen Dosierungen, dann kann die Apotheke das danach entsprechend umfüllen, in kleinen Dosierungen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist es, dass DMSA ist im europäischen Ausland, in einigen europäischen Ländern ist es frei verkäuflich. Also man kann es aus Großbritannien sich kaufen und die Seite heißt, glaube ich, Ich weiß nicht genau. Mandy Mart DMSA, wenn man das googelt, dann sollte das erscheinen. Und dann gibt es noch Smart Shop oder irgend sowas. Also wenn man DMSA 100 Milligramm googelt, dann kann man das finden.
Ja, das ist relativ einfach. Das habe ich schon mal geschaut. Auch EDTA kann man finden. Also das ist easy.
Ja, allerdings das Problem ist, dass diese Mittel dann in zu hohen Dosierungen ankommen. Ja, also 100 Milligramm, wie gesagt, laut Cutler darf man das niemals so hoch gehen. 50 ist das Maximum. Das heißt, wenn man sich diese Pillen in höheren Dosierungen kauft, dann muss man das entweder mit einer Kapselfüllmaschine sich dann zu Hause umbasteln in kleinere Dosierung. Oder was man machen kann, ist, man bestellt die in einem südafrikanischen Shop, der heißt livingsupplements.com. Und die sind ganz gut. Ich habe da jahrelang dort meine Sachen bestellt. Und da sind die Mittel schon in sehr kleineren Dosierungen vorgefüllt.
Ja, was man auch machen kann, fällt mir gerade ein, wie ich das nämlich gemacht habe mit dem DMPS. Ich habe nämlich nicht einfach die Pille geschluckt, sondern ich habe mir das in eine Flasche Wasser gefüllt, 1 Liter, und dann schlückchenweise über den Tag verteilt. Das hat trotzdem zu meinem Herzrasen geführt. Aber so wäre das quasi, also so könnte man ja sich das, weil das ist ja haltbar in dem Sinne, ne? Über 4, 6, 10 Tage, wie auch immer, natürlich dann schon irgendwo dosieren.
Niemals laut dem Cutler-Protokoll. Also das Cutler-Protokoll, wie gesagt, das muss extrem genau ablaufen, extrem genau in Dosierung.
Ja gut, aber wenn ich 100 Milligramm habe, verteile es auf 1 Liter, dann kann ich 10, also 100 Milliliter trinken oder 200 Milliliter, was auch immer ich jetzt da erreichen möchte. Dann habe ich ja eine ziemlich präzise Angelegenheit.
Ja, okay. Wenn du das jedes Mal abmisst, genau, ja dann schon. Ich habe das verstanden, du hast gesagt, ein paar Schlucke hier.
Okay. Ja, ich habe das nicht, ich habe das so mit ein paar Schlucken gemeint, aber man kann das ja, man nimmt sich ein Glas, das sind nachweislich 100 Milliliter, kann man von mir das anmalen oder wie auch immer. Also das kann man ja hinkriegen. Ich wollte nur sagen, es gibt Möglichkeiten, eine 100 Milligramm Pille zu kaufen und das dann vernünftig aufzuteilen.
Ja, kann man. Ja, man kann das auch... genau, in einer bestimmten Flüssigkeit auch abgemessen, ne, könnte man das auch lösen. Und dann, ja, also dann abmessen, ne, wie viel das dann.
Genau, das
Milligramm,
ja, das meinte ich.
Hinausläuft.
Ja. Übrigens, ich habe nochmal geschaut, ist also mit Chris Shade, das heißt Ultra Binder, und ist genauso wie ich es in Erinnerung hatte. Das ist eine Mischung aus Kieselsäure, Aktivkohle und dann ist noch Chitosan da drin. Und bei der Kieselsäure steht dann da drauf, das ist irgendwie ein spezielle, warte mal, steht hier Proprietary, dass die Thiolgruppen, also die Schwefelgruppen sozusagen, funktionalisiert wurden. Gut, irgendwas muss ja besonders sein an dem Ding. Ich weiß es nicht. Und dann ist noch Aloe Vera Blatt drin. Genau, das ist ein ziemlich toll. Also ich weiß nicht, ob es besonders toll ist, aber das könnte man sich natürlich für einen Bruchteil des Geldes selber bauen, indem man einfach ein bisschen Zeolit und Aktivkohle zusammenmischt. Das ist etwas, was ich zum Beispiel nach meinen Saunagängen mache. Also ich habe eine strahlungsarme Infrarotsauna, und wenn ich da abends zum Beispiel reingehe, dann nehme ich danach ein Glas und habe Aktivkohle und medizinisches, was habe ich gesagt, Zeolit, so. Und ja, leite damit dann noch ein bisschen aus.
Also dann hatte vielleicht den Namen von dem Mittel geändert in den letzten Jahren. Also Ultrabinder habe ich nicht gehört. Wie gesagt, ich war mir bewusst, dass dieses IMB, ich bin mir ziemlich sicher, dass Intestinal Metal Binder verkauft hatte. Und da war keine Angabe von Zeolit oder Kieselsäure. Ja? Wie gesagt, er hat dann irgendwelche Proprietary Rights hatte dann geltend gemacht, dass es eine Mischung wäre, die er selber kreiert hat, und deshalb wollte er die Inhaltsstoffe nicht preisgeben. Da, jahrelang gab es da Diskussionen und Spekulationen, was da drin sein könnte. Aber vielleicht hat er was Neues rausgegeben, oder vielleicht hat er das jetzt preisgegeben und das, den Namen geändert. Da bin ich nicht up to date. Aber wenn das Kieselsäure ist, Zeolit, also da kann man auch keine Schwermetalle damit.
Da gibt es auch zwischen Deutschland und Amerika gibt es da Differenzen. Ich bin ja sehr stark im Kontakt mit dem guten Professor Dr. Karl Hecht, und er rät zum Beispiel von nanoisiertem Zeolit absolut ab. Und in Amerika ist das der Hype. Da gibt es verschiedene Firmen, wo man für sehr, sehr viel Geld dieses nanoisierte, quasi winzigste Mengen sozusagen im Vergleich, man sich so für 20 Euro so eine Zeolit-Dose oder 30 kauft, dann hat man so ein kleines Fläschchen mit so ein bisschen Zeolit da drin. Ja, ist die Frage. Ich kann es selber nicht sagen. Ich habe alles Mögliche auch schon ausprobiert. Uns fehlt dann letzten Endes so die Diagnostik, um dann wirklich genau dann alles herauszufinden. Und da gibt es die Studien nicht und so. Da muss man dann irgendwo so ein bisschen teilweise auch, würde ich sagen, Ja, einerseits vielleicht auch auf Erfahrungsberichte vertrauen, auf der anderen Seite auch vielleicht so ein bisschen mit dem Herzen und der Intuition entscheiden. Warum jetzt nicht Chlorella, Bärlauch und Koriander?
Ja, das ist eine sehr, sagen wir mal, sehr gefühlsbeladene, passionate, a very passionate discussion. Entschuldigung, dass ich immer ins
Leidenschaftlich.
Deutsche leidenschaftliche Diskussion, genau. Und ich habe da mehrere Videos gemacht, wo ich Chlorella und Koriander kritisiert habe und auch dargelegt habe, dass es absolut keine Studien, keine wissenschaftlichen Belege gibt, dass es chronische Schwermetallvergiftung beheben kann. Und da wurde ich auf die schlimmste Art und Weise beschimpft, wie gesagt, mit Morddrohungen, ich sollte als Hexe verbrannt werden und solche Sachen. Ja, die Idee in Deutschland ist ja sehr populär, ne? Man nimmt einfach was Natürliches, einfach etwas Pflanzliches und da braucht man halt keine Pharmazeutika stattdessen zu nehmen. Ja? Ja, das ist eine wunderschöne Idee, aber leider funktioniert sie nicht immer unbedingt so. Oder zumindest gibt es da keine Belege, dass es das tut. Was Chlorella angeht, da gibt es, wie gesagt, da gibt es absolut keinen Grund zu glauben, dass das irgendwelche Schwermetalle ausleiten kann. So, es gibt sehr viele Studien, wo Chlorella benutzt wurde, um in einer Petri-Schüssel, ja, in einer Petrischale Metalle zu binden, in einer wässrigen Lösung zum Beispiel. Und das funktioniert ganz gut. Ja? Oder zum Beispiel zu verhindern, dass eine akute Schwermetallvergiftung stattfindet oder sie zumindest die Belastung einer Schwermetallvergiftung bei einer akuten Exposition. Ja, das heißt, da wurden zum Beispiel Mäusen wurde eine Quecksilbervergiftung, das war Blei. Ich glaube, da gibt es auch eine Studie mit Quecksilber. Blei, ja, wurde oral Blei gegeben und in einer Gruppe und in der anderen Gruppe wurde das Blei gemischt mit Chlorella. Da ist tatsächlich hat man gesehen, dass das Blei, wenn es mit dem Chlorella gemischt ist, dass es das weniger gut aufgenommen wird von dem Organismus. Ja, das hat jetzt aber absolut gar nichts damit zu tun, dass wenn du jemanden hast, der sagen wir mal 10 Jahre lang Bleidämpfen ausgesetzt war, ja, sagen wir mal, durch Löten, ja, beim Löten wird Blei verwendet, ja, und er hat es dann eingeatmet und er ist jetzt bleikrank, ja, oder jemand hat Blei von Farben, ja, früher war Blei in Farben, die man sich auf die Wand geklatscht hat, ja, da war Blei drin, ja, und das führt dann zu Bleivergiftung. So, du hast jemanden, also, der schon Blei hat im Organismus, in den Knochen, ja. Und dann Chlorella zu nehmen, um das auszuleiten oder Quecksilber, nein, sowas gibt es nicht, ja. Und natürlich die, ja, das Argument, man könnte das Argument machen, okay, vielleicht gibt es keine wissenschaftlichen Studien dazu, denn es ist ja ein natürliches Mittel, kann nicht patentiert werden, somit gibt es auch nicht das Geld, um entsprechende Studien durchzuführen, ja. Okay. Gut, aber ja, die Menschen, die dieses Argument machen mit dem Chlorella und Koriander, ja, die sind so verbissen auf diese Idee und die sind so absolut fanatisch, glauben die dran, ja, dann frage ich mich, okay, wenn jetzt keine wissenschaftlichen Studien vorliegen, die diesen Fanatismus rechtfertigen könnten, ja, was ist dann der Beleg, dass es funktioniert? Ja, und da sehe ich nicht viele Belege. Ja, zum Beispiel, ich meine, Klinghardt, der arbeitet mit Chlorella und Koriander seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder länger. Und also ich sehe nicht die Geschichten von Menschen, die sterbenskrank waren aufgrund von irgendwelcher Schwermetallbelastung, dann angefangen haben, diese Mittel zu nehmen und dann praktisch um 180 Grad es ihnen dann besser ging und sie praktisch auferstanden sind, ja, nur durch Chlorella und Koriander.
Ja, da wird er sicherlich. Hörst du mich noch?
Ja.
Okay, irgendwie ist. Bei mir gerade so leise. Da wird er sicherlich eine andere Meinung zu haben. Denke schon, dass er da irgendwie die Erfolge halt gesehen hat, sonst wird er das ja nicht machen. Wieso sollte er auf Chlorella setzen? Hat er ja nichts von. Also gut, er verkauft einen Chlorella, aber auch das ist ja etwas, was sich dann irgendwann entwickelt hat. Das hat er auch nicht immer gehabt. Also irgendwann, als er damit angefangen hat, setzt er auf irgendwas, was funktioniert aus dieser Perspektive.
Ja, die Sache ist die, also ich will auch den Praktiker kennenlernen, der einer Person nur Koriander und Chlorella verabreicht hat und denen nicht gesagt hat, dass die ihre Diät ändern sollen, der nicht gesagt hat, dass die weniger Zucker essen sollen, ja, ja. Gluten weniger, dass sie denen gesagt hat, dass die im WLAN abends ausschalten sollen oder weniger Stress haben sollen im Leben oder anfangen mehr in der Sonne zu liegen, ja, oder mit Vitamin D zu supplementieren und so weiter und so fort. Also den Heilpraktiker oder den Arzt, den will ich kennenlernen. Ja. Und bis man das gemacht hat, kann man wirklich nicht sagen, welche Auswirkungen dann Chlorella und Koriander hatte.
Mhm. Das ist ein gutes Argument. Es ist aber auch ein Argument dafür, dass die Leber, also das ist ja auch, ich habe ja ein Protokoll, das nennt sich die 12 Säulen der Entgiftung. Und da ist die Einnahme von Präparaten eine Säule, weil nämlich eben die anderen Säulen, die anderen 11 sozusagen, mindestens genauso wichtig sind. Ja. Überhaupt im Gesundheitsbereich würde ich mal einfach postulieren, dass wir 80% von dem, was wir erreichen können, durch Lebensstilfaktoren wie Ernährung, Schlaf, Stress, Atmung und so weiter hinbekommen können. Also da kriegt man für wenig oder gar kein Geld, kann man unglaublich viel erreichen und dann kann man natürlich die letzten 20%, sagen wir mal, durch Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, von Entgiftungspräparaten natürlich dann auch nochmal hinbekommen. Hilft natürlich, bin da nicht dagegen, ganz im Gegenteil, aber das heißt, das ist ja auch ein Argument zu sagen, okay, die anderen Sachen sind halt wichtig und das macht natürlich ein Klinger halt auch und das macht ein Mutter auch und so weiter. Es gibt immer zusätzliche Tipps, wer das nicht macht, das fast schon Scharlatan, sage ich jetzt mal, der seine Patienten an sich binden möchte, so nach dem Motto, du musst jetzt hier immer zu mir kommen und du brauchst die Infusion XY oder Mittel XY dann sind halt die Erfolge dann auch nicht in dem Sinne so da. Ne?
Ja, nein, also ich denke, das ist genau umgekehrt. Also ich denke, wenn ein Arzt oder Praktiker einem Patienten sagt, pass auf, du musst jetzt 10 verschiedene Änderungen vornehmen, ja, also inklusive Diätumstellung, dann diese Supplemente nehmen, dann diese Infusionen, inklusive und dann Nummer 9 und 10 sind Chlorella und Koriander und der Person geht es dann besser. Es ist dann unmöglich zu sagen, welche von diesen 10 Faktoren eine Verbesserung zur Verbesserung beigetragen hat und welche davon schädlich waren. Das ist nämlich genau, okay, da sagen Leute, ja, okay, aber wenn ich alles das gemacht habe und mir geht es besser, dann scheint alles funktioniert zu haben. Dann werde ich das nächste Mal das genauso tun und der nächste sollte das auch genauso tun.
Ja.
Das ist aber die logische Fehlschlussfolgerung. Ja, das ist okay. Auch diese logische Fehlschlussfolgerung, die praktisch alle Veganer vornehmen. Ja, denn die Veganer, die stellen ihre Ernährung auf eine vegane Ernährung um, ja, und dann geht es ihnen besser, die Schmerzen gehen weg, die Gelenkschmerzen gehen weg, sie haben mehr Energie, sie können klarer denken, ja, und sie sagen, hey, das ist, weil ich aufgehört habe, Fleisch und andere tierische Produkte zu essen. Ja, Moment, aber gleichzeitig hast du auch aufgehört, Zucker zu essen, du hast Gluten aufgehört zu essen, generell diese weißen Kohlenhydrate hast du entweder reduziert oder isst du weniger, gleichzeitig isst du weniger histaminreiche Lebensmittel, gleichzeitig hast du aufgehört zu rauchen, machst mehr Sport und, ja. Und das heißt, es kann sehr gut sein, dass wenn du 10 verschiedene Faktoren änderst, dass, sagen wir mal, Faktor 1 und 2, dass das die größten Vorteile bringt, ja, so dass Faktor 9 und 10, der eigentlich Nachteile bringt, das überwältigt, ja. Und das ist eben oft bei Veganern zu sehen. Das heißt, kurzfristig, es kann sehr lange Zeit sein bei einigen, es kann Jahre sein, kurzfristig sehen die extreme Vorteile, gesundheitliche Vorteile, weil die eben ihre Entzündung reduzieren durch Reduzierung von Kohlenhydraten und Zucker. Ja. Langfristig macht sich eben der das Fehlen von Proteinen von Fleisch bemerkbar und die werden dann kränker und kränker.
Ja, das ist ein Thema, das möchte ich jetzt nicht weiter hier ausführen, aber ich wollte dich gerne zu dem Thema in meinen Podcast einladen. Finde ich nämlich ein spannendes Thema und habe ich immer mal wieder so auch angedeutet, aber wäre schön, das mal aus einem anderen Mund zu hören. Genau, also es gibt viele andere Faktoren und ich sage das auch bei meinem Protokoll, wenn die Leute schon mal sagen, ja, das ist aber teuer, dann letzten Endes die Sachen, die man sich dann kaufen muss. Ich sage den Leuten, hey, selbst wenn du nichts davon kaufst, ja, durch die anderen 11 Säulen wird es dir auf jeden Fall besser gehen. Wenn du das umsetzt, einen guten Teil davon umsetzt, ist es praktisch unmöglich, dass es dir nicht besser geht. Das heißt, ich bin sowieso ein Freund davon, halt Gesundheit auch von verschiedenen Seiten sozusagen zu gehen und das Ganze sozusagen aus diesen Bereichen, dass sich das Ganze gegenseitig unterstützt. Ich bin aber selber auch von Chlorella abgekommen. Ich habe es selber einige Jahre auch selber für mich eingesetzt. Ich habe aber auch in der Erfahrung gesehen, dass erstmal 10% der Menschen vertragen es nicht. Dann gibt es enorme Verdauungsprobleme. Also es wird dann erstmal auch gar nicht verstoffwechselt in dem Sinne, dann ist das Protokoll schwierig, wenig mobilisiert viel und viel bindet. Das machen die Leute dann nicht, weil 20 Gramm nehmen ist dann zu teuer. Dann suchen alle, ich habe hier hunderte von E-Mails, wo die Leute mir schreiben, wo kriege ich billiges Chlorella und so, nur weil der Joachim Mutter mal irgendwas gesagt hat in einem Podcast. Und das heißt, die Leute sind eigentlich nicht bereit, 300 Euro dafür auszugeben für so ein Kilo, ja, oder mindestens mal 150, suchen dann irgendwas, was, weiß ich nicht, für 40 Euro bei Amazon oder sowas kriegen können. Die Sachen sind dann belastet und sehr, sehr zweifelhaft. Deswegen bin ich davon definitiv abgekommen und dann auch die Kombination mit Koriander und Bärlauch und so weiter ist einfach ein kompliziertes Protokoll in dem Sinne und aus meiner Perspektive nicht gut umsetzbar für die Masse, sage ich jetzt mal. Lass uns noch mal kurz zum Cutler-Protokoll zurückkommen. Irgendwas ist hier bei mir audiomäßig komisch, aber wenn du mich hörst, ist gut.
Ich höre mich
selber nicht mehr. Und es zerrt auch bei mir. Ich hoffe, das ist wirklich okay in der Aufnahme. Was ist denn der Nachteil vom Cutler-Protokoll?
Der Nachteil haben wir schon angesprochen. Das ist, für viele ist es die Schlafstörung. Also, wie gesagt, viele chronisch kranke Menschen haben Schlafprobleme und dann, wenn sie dran denken, dass sie nachts regelmäßig aufwachen müssen, das ist wirklich abschreckend. Und also nicht nur die Schlafstörung, aber auch, das stört auch den ganzen Tagesablauf. Ja, denn wenn du arbeitest, Vollzeit arbeitest oder Vollzeitstudent bist, zur Schule gehst, dann kann das schon etwas, sagen wir mal, kompliziert sein, da wirklich alle 3 Stunden religiös, ganz immer punktzeitgenau die Mittel zu nehmen. Ja, wenn du, sagen wir mal, auf der Arbeit bist, im Gespräch, in einem Verkaufsgespräch, ja, dass der Alarm klingelt und aber in dem Moment kannst du das nicht nehmen, ja, oder viele wollen das auch nicht öffentlich machen, ja, die schämen sich dann, die Pilldose rauszuholen und die Pillen zu schlucken, ja, die wollen das dann irgendwie auf der Toilette oder irgendwo abseits machen, ja. Das heißt, das kann schon ein ziemlicher Eingriff sein in den Tagesablauf, in den Tagesrhythmus. Also das Nummer 1. Nummer 2 ist auch die Länge des Protokolls, ja. Also mehrere Jahre das zu machen, das ist auch ziemlich abschreckend. Das sind, würde ich sagen, für meistens sind das die größten Nachteile. Die anderen Nachteile sind auch, dass es so gut wie unmöglich ist, nachzuweisen, ob das tatsächlich funktioniert, also objektiv nachzuweisen. Ja, denn man kann das weder im Urin noch im Stuhl nachweisen. Denn der Cutler meinte, dass die Mengen von dem Quecksilber zu gering sind, um das durch Laboruntersuchungen nachweisen zu können. Das heißt, es gibt keine objektive Möglichkeit, das nachzuverfolgen, den Erfolg, den Verlauf nachzuverfolgen. Das heißt, der einzige Maßstab, der da verwendet wird, ist ein subjektives Maß. Ja, so dass man schaut nach den Symptomen. Werden meine Symptome besser oder nicht? Ja. Und das kann sehr verwirrend sein. Ja, und da kann man zu viel Schlussfolgerungen kommen, wie ich herausfinden musste, weil die Sache ist, die das Alpha-Liponsäure und höchstwahrscheinlich auch die anderen Ausleitungsmittel, dass die auch andere Dinge tun, als nur Schwermetalle auszuleiten. Zum Beispiel von Alpha-Liponsäure wissen wir, dass es bei Histaminproblemen, bei Histaminsymptomen helfen kann. Ja, das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, mitten in der Ausleitungsrunde ist und fängt an, die Alpha-Liponsäure zu nehmen und er merkt, dass einige Symptome besser werden, dass er mehr Energie hat, besser schlafen kann, die Gelenke weniger wehtun, Verdauung besser abläuft, dann denken viele, die das Cutler-Protokoll durchmachen, die denken, hey, super! Das ist der Beweis, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist der Beweis, dass das funktioniert. Denn während der Runde geht es mir besser als während der Pause. Das kann sein. Aber es kann auch sein, dass die Symptome während der Runde eben geringer sind, weil Alpha-Liponsäure eben die Histaminsymptome runtersetzen kann. Ja? Bei Histaminsymptomen hilft. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, wir wissen, dass Ärzte Alpha-Liponsäure für Diabetiker verschreiben, um denen mit Nervenproblemen und Nervenstörungen zu helfen. Ja? Das ist also eine weitere Sache, wofür Alpha-Liponsäure gut ist. Wir wissen auch, dass Alpha-Liponsäure sehr gut für die Leber ist und die Leberfunktionsfähigkeit verbessern kann. Gestern erst habe ich erfahren, dass es sogar vor einigen Jahren einen Arzt gab, der behauptet hat, dass er durch Alpha-Liponsäure, intravenöse Gabe von Alpha-Liponsäure und Low-Dose-Nextrose, I think, glaube ich, heißt das, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das ist ein Mittel, LDN wird das abgekürzt, dass er durch diese zwei Mittel es geschafft hat, Krebs zu revidieren in einigen Fällen. Und das ist sogar, das wurde von der amerikanischen Regierung, von der National Health Institute, glaube ich, hieß das, wurde das untersucht und die haben die Möglichkeit ernsthaften Bewegung gezogen. Ja? Das heißt, Alpha-Liponsäure kann, wie es aussieht, viele andere sehr vorteilhafte, gesundheitlich vorteilhafte Dinge tun, die dann eine entsprechende positive Auswirkung auf die unmittelbaren Symptome haben können. Eine weitere Spekulation, das ist meine persönliche Spekulation, obwohl ich glaube, da gibt es auch eine Studie an Hunden, die durchgeführt wurde, die zu der Annahme führen könnte, dass Alpha-Liponsäure auch bei Oxalatbelastung helfen könnte. Alright? Das heißt, es kann sein, dass Alpha-Liponsäure dabei helfen kann, dass der Körper mehr Oxalatkristalle ausscheidet. So, dann haben wir also schon, wie viel, drei, vier oder fünf verschiedene Dinge, die Alpha-Liponsäure tut, zusätzlich zu eventuell auch Schwermetalle ausleiten. Das heißt, wenn jemand das einnimmt und dann es ihm besser geht, kann man nicht sagen, okay, warum ist das so? Ist das, weil die Person eine Histaminunverträglichkeit hat oder ist es tatsächlich, weil die Schwermetalle ausgeleitet werden oder vielleicht, weil die Oxalatbelastung runtergesetzt wird? Ja? Das heißt, es gibt so viele confounding factors, also so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen und das Bild einfach verwirren und so, dass man nicht klar sagen kann, was da genau passiert, ja?
Ja, wichtig ist, dass es funktioniert. Ich setze übrigens selber in meinem eigenen Produkt, ich habe ein eigenes Protokoll und das ist das zentrale Entgiftungsprodukt in dem Sinne. Da ist auch Alpha-Liponsäure drin, auch die richtige Form. Und normalerweise meine Empfehlung ist, das dreimal am Tag sozusagen zu nehmen. Das könnte man aufsplitten. Wer nachts gerne raus möchte, könnte daraus ein Cutler-Protokoll draus machen. Ich persönlich glaube, ich werde das nicht probieren. Wie gesagt, der Schlaf da, das ist für mich eine Sache, wo ich ja praktisch permanent bei bin, das für mich zu optimieren. Und mein Ziel ist, also ich habe jetzt schon einen tollen Schlaf gefunden, aber da tue ich alles quasi dafür, weil das für mich ist die Basis von jeder Gesundheitsoptimierung letzten Endes. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal es gibt Leute, die können tatsächlich aufwachen und dann sofort wieder einschlafen. Das ist bei mir nicht möglich. Ich würde dann 2 Stunden wach liegen und das ist also definitiv für mich der Schuss nach hinten losgehen.
Ja, bei einigen klappt es ganz gut. Also ich hatte keine Probleme mit dem Einschlafen, aber ich weiß, dass viele andere das schon, für die das schon ein großes Problem ist, ja.
Okay. Haben wir noch, wir sind am Ende des Gesprächs, haben wir irgendwas vergessen oder beziehungsweise gibt es irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest zu dem Thema?
Ja, also ich würde jedem, der schaut, der erwägt, die Kattler-Ausleitung durchzuführen, würde ich empfehlen, erst einmal zu schauen, was man nur durch eine Ernährungsumstellung alleine erreichen kann. Und ich würde sagen, das Kattler-Protokoll, das würde ich als allerletzte Möglichkeit in Erwägung ziehen. Ja, das ist eine super Werbung, die ich für mich mache, aber das ist die Schlussfolgerung, zu der ich kommen musste, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, aufgrund von dem, was ich an meinen Kunden, Patienten gesehen habe. Denn wie gesagt, Kattler-Protokoll, das ist sehr langwierig. Ja, Schlafstörung ist ein Problem. Der ganze Tagesrhythmus kann auch durcheinander gebracht werden. Und es kann durchaus sein, dass man da Jahre da rein investiert und am Ende sich herausstellt, dass es einem nicht viel gebracht hat oder dass es vielleicht nur eine minimale Verbesserung gab, ja. Das heißt, als allererstes würde ich schauen, okay, was kann ich mit einer antientzündlichen Ernährungsweise erreichen? Denn wenn man bestimmte Lebensmittel aus der Ernährung ausschaltet, von denen man weiß, dass sie die Entzündung fördern, kann man in einer extrem kurzen Zeit, manchmal sind es wirklich mehrere Tage, kann man sehr, sehr, sehr viel erreichen. Und das kostet nichts extra. Ja, man braucht da kein Rezept dafür, man braucht da sich keine Kapselfüllmaschine zu kaufen, man braucht keine extra Supplemente. Alles, was man macht, man geht in den Supermarkt, so wie immer, kauft sich Lebensmittel, nur dass man sich andere Lebensmittel kauft. Ja, das ist also das Schnellste, das, was oft die schnellsten Resultate bringt, es am wenigsten Aufwand hat, aber das Potenzial, dass es einem am meisten helfen kann, also Ernährungsumstellung. Und wenn das nicht funktioniert und vielleicht noch ein paar, dann, wenn das nicht funktioniert, dann schaut man auf andere Möglichkeiten, aber als allerletztes würde ich eine Schwermetallausleitung vornehmen. Nach Kattler oder egal welche Schwermetallausleitung. Das
Ja.
ist mein Stand.
Ich mach das gleichzeitig. Ich habe eine solche Ernährungsumstellung gemacht und ich habe mich auch getestet, sozusagen, Gesamt-IgG-Test gemacht. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der keinen extrem radikalen Weg einschlagen möchte. Denn ich muss wissen, gegen was bin ich, reagiere ich mit Entzündungen. Und das war für mich persönlich auf jeden Fall ein wichtiger Durchbruch. Am besten, wer jetzt hier zuschaut, einfach mal auf www.bio360.de gehen, sich in den Newsletter eintragen. Ist sowieso eine gute Idee. Das ist für mich ein Buchprojekt, wo ich wochenlang sozusagen schreibe dran. Das heißt, da kriegt man über die ganze Zeit einmal in der Woche einen guten Newsletter. Und dann kommt relativ am Anfang kommt eine E-Mail, wo ich Fotos zeige, wo ich an einem Tag mich fotografiert habe aus irgendeinem Grund und 2 Tage später nochmal. Und ich hatte relativ viele Nüsse gegessen. Ich war damals in Korea und ich sah aus, als hätte ich, weiß ich nicht, anaphylaktischen Schock, völlig aufgeblähtes Gesicht. Und das ist, da war es extrem, aber das ist letzten Endes über Jahre passiert. Nur in so einer niedrigen Dosierung quasi, dass ich mich immer wieder gefragt habe, warum sehe ich so ungesund aus, obwohl ich ja so vieles richtig mache. Und da dann mit so einem Test das alles zu identifizieren und dann ist das auch dann leicht, die Ernährung quasi in dem Sinne erstmal umzustellen. Da tut man sich einen riesen Gefallen mit und ja, irgendwann kann man die Sachen dann auch mal wieder vertragen. Gut, also du propagierst erstmal eine Ernährungsumstellung. Ich mache halt beides. Ich will die Schwermetalle angehen. Ich mache mir Sorgen über Demenz. Ich kann mir oft nicht merken, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Und das ist für mich ein Problem. Und trotz der Ernährungsumstellung, und deswegen gehe ich das an und deswegen auch mit Alpha-Liponsäure und jetzt mache natürlich vieles für meine Gesundheit, denn ich möchte mir meine Gesundheit erhalten, möchte die Erinnerungsfähigkeit verbessern und auf jeden Fall verhindern, dass ich irgendwann zum Pflegefall werde. Ja? Und das ist auf jeden Fall für mich eine Motivation, da ja auch immer weiter zu forschen und das ganze Thema voranzutreiben. Wo kann man dich denn finden und was bietest du eigentlich an?
Ja, ich biete Beratung an. Man kann mich auf paolajewetzki.com/buchen finden. Da kann man also eine Beratung bei mir buchen.
Okay, Ernährungsberatung und letzten Endes würdest du auch für das Kantar-Protokoll eine Beratung machen, oder?
Es kommt darauf an. Es wirklich, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also ich muss dann mir wirklich die einzelne Geschichte, die einzelnen Fälle anschauen. Ich höre mir dann an, was alles schon probiert wurde, wie die Person darauf reagiert hat, was sind die Symptome, die am meisten zu schaffen machen. Also ja, es ist ganz unterschiedlich, wie hoch die Amalgambelastung war, also wie viele Amalgamfüllungen die Person hatte, wann wurden die entfernt, auf welche Art und Weise, wie lange die Amalgamfüllungen drin waren, alle möglichen anderen Quecksilberbelastungen. Also das ist so, dass ich also viel davon, wenn man bei mir eine Beratung bucht, das ist die Mehrzahl der Zeit verwende ich darauf, Fragen zu stellen. Ja, also ich bombardiere die Person mit Fragen, die meisten Informationen rauszuziehen, um mir ein genaues Bild zu schaffen, was da vorgeht.
Ja, normal. Okay, wunderbar. Also wir haben gesehen, es gibt dieses Protokoll. Andrew Cutler sagt, es ist das Einzige, was funktioniert. Boyd Haley sagt was anderes. Chris Shade sagt auch was anderes. Aber sie sind alle ein bisschen unzufrieden mit den Chelatbildern, die wir bisher eingesetzt haben. Jetzt höre ich mich wieder. Und ja, es ist ein Protokoll, was auf jeden Fall verträglich ist, weil man mit sehr niedrigen Dosierungen arbeitet. Aber die Schlafproblematik ist da und man muss es jahrelang durchziehen. Es hat auf jeden Fall seine Anhänger, das ist auch klar. Da gibt es auf jeden Fall Menschen, die das machen und sicherlich auch irgendwo mit Erfolg. Ob das jetzt das Mittel der Wahl ist, ich persönlich kann es nicht sagen. Für mich ist es definitiv nicht das Mittel der Wahl, aber es ist definitiv ein interessanter Ansatz und es ist auch interessant, darüber nachzudenken. Und auch ein Teil jetzt in unserem Gespräch befasste sich ja auch mit den Problematiken von Chlorella, mit den Problematiken von DMPS und so weiter. Das auch wollte ich auch als Stimme sozusagen haben hier in dem Kongress, weil es wird viel gelobt und wir reden davon, das einzusetzen, aber das ist nicht alles immer ohne und die Verträglichkeit ist nicht unbedingt gegeben und da kann der Schuss auch ordentlich nach hinten losgehen. Also Entgiftung immer aufpassen und in jedem Fall auf den Körper hören, wenn dir irgendwas nicht bekommt, wenn du dich schlechter fühlst nach der Einnahme von was auch immer, dann setz es ab, dosiere wesentlich geringer, lass dir nicht einreden, das sind Entgiftungserscheinungen und das wäre eine gute Sache.
Ja, das klingt gut.
Okay. Ja, vielen Dank, Paola, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht mal bis demnächst in meinem Podcast.
Ja, ich danke dir.
Mach's gut, tschüss.
Tschüss.